back the club. Podcast.
Dies ist die 7. Ausgabe des Bhakti Clubs mit dem Thema, Haben Tiere eine Seele? Vom 17. September 2011 in Hannover.
Haben Tiere eine Seele, ist das Thema. Und das ist erstmal harter Tobak, nach so einem schönen Bhajan. Aber dennoch wollen wir der Frage ein wenig nachgehen. Und wenn wir jetzt uns die Frage stellen, haben Tiere eine Seele, müssen wir uns natürlich erstmal darauf einigen oder erstmal darüber reden, was überhaupt die Seele ist. Weil sonst brauchen wir gar nicht darüber reden, ob Tiere das haben oder nicht. Und da gibt es in der westlichen Philosophie sehr unterschiedliche Ansätze zum Beispiel, was auch oft als das Leib-Seele-Problem bezeichnet wird. Was haben wir eine Seele? Sind wir jetzt nur der Leib? Ist Gehirnströme vielleicht der Geist? Das ist, was sozusagen die heute Neurobiologie behauptet, dass wir aus Hirnströmen bestehen, vielleicht nur. Früher hat es auch andere Ansätze gegeben, zum Beispiel einen bekannten Philosoph, der die Moderne sozusagen eingeläutet hat, heißt René Descartes. Der hat den ganz bekannten Satz gesagt, cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Und den Dualismus sozusagen hier in den Westen eingeführt. Aber auch er bekam philosophisch sehr viele Probleme. Interessanterweise auch hat er den Dualismus ca. 1000 Jahre, nachdem er in Indien bekannt wurde, eingeführt. Das kann man nochmal so kurz nebenbei sagen. Also das weiß man auch nicht, ob sich der Weg vielleicht tatsächlich auch philosophisch da Richtung Westen bewegt hat. Gibt es keine Nachweise. Aber dennoch sind wir natürlich mit dieser Frage konfrontiert. Was ist denn die Seele? Und da gab es dann in Indien im 15. Jahrhundert, sage ich das auch nicht richtig, ja, Sri Chaitanya Mahaprabhu, der erschienen ist und da uns eine neue Denkweise zu diesem Leib-Seele-Problem eröffnet hat, nämlich die sogenannte Achintya-Bheda-Bheda-Tattva-Philosophie. Wir sind eins, aber auch gleichzeitig verschieden. Und das würde ich gern mal ergründen ein wenig und aber auch mal den Paramshreya als fundierten Vedenkenner auch mal befragen, weil die westliche Philosophie dann wirklich absolut gar keinen Konsens finden konnte, wie das in der Bhagavad Gita oder auch in der vedischen Philosophie aussieht zur Thematik Leib-Seele-Problem. Kannst du da vielleicht mal ein paar Worte zu sagen?
Ja, um ganz kurz diese Achintya Bheda Bheda Tattva Philosophie nochmal zu erklären. In ihrer Grundform heißt es eben, dass Achintya übersetzt heißt so viel wie nicht ganz vorstellbar. Wir kennen das Wort sozial und dann, wenn man ein A davor stellt, dann haben wir asozial. So im Sanskrit ist das ähnlich, wird ähnlich mit Sprache gearbeitet. Da sagen wir dann Chit, Satchit Ananda, Chit heißt Wissen und Chintya, da steckt diese Wurzel auch mit drinne. Und wenn wir also Achintya sagen, dann etwas nicht so ganz fassen können. Achintya Bheda, Bheda heißt so viel wie getrennt und hier wieder das Abheda, nicht getrennt, nicht verschieden. Achintya Bheda, Abheda, Tattva und Tattva ist die Wahrheit. Von Tattva kommt auch das Wort that in Englisch, das. Und auch das deutsche Wort das kommt von diesem Tattva, von diesem Tattva. das ist. So diese Philosophie, Acintya Veda Veda Tattva, sagt eben, dass in ihrer ursprünglichen Präsentation, dass die Seele eins mit Gott ist, das heißt dieselben Eigenschaften wie Gott besitzt, aber von der Quantität verschieden ist, winzig klein ist gegenüber dem riesig großen Gott. Das heißt, von der qualitativen Perspektive betrachtet sind Gott und die Seele eins, aber von der quantitativen Perspektive her verschieden. Dieses Acintya Veda Veda Tattva Prinzip lässt sich aber auch auf andere Ebenen anwenden. Und dieses Leib-Seele-Problem, worüber oder was du eben angesprochen hast, da ist es ähnlich. In dem Moment, wo die spirituelle Seele in den materiellen Körper eingeht, also zum Zeitpunkt der Zeugung, laut Veden, nimmt die Seele durch, oder ich will es mal so ausdrücken, die Symptome der Seele, also das Bewusstsein, das durchdringt den materiellen Körper. Man kann den materiellen Körper auch bewegen und also kann Materie in Bewegung versetzen. So kann man fast sagen, ja, dann ist ja der Körper auch die Seele. Aber doch ist die Seele nicht dieser Körper, auch in diesem Zustand, sondern durch ein drittes Element, was in den Veden als das Ahankara bezeichnet wird, nämlich als das falsche Ego, durch die falsche Identifikation der Seele mit Materie. Durch diese Identifikation entsteht dieser Eindruck für die Seele, aber auch für andere Außenstehende, dass der materielle Körper mit der spirituellen Seele identisch ist. So dieses Bindeglied, was scheinbar zwei völlig verschiedene Energien miteinander verbindet, ist das Ahankara, das falsche Ego.
Kurze Zwischenfrage, also wird das in der vedischen Philosophie, weil in der westlichen Philosophie wird ja nur zwischen Leib und Seele unterschieden, also Leib und Geist sozusagen. In der vedischen Philosophie, wenn ich das jetzt richtig verstehe, gibt es ein Leib-Geist-Seele-Prinzip.
In der Bhagavad Gita wird sogar noch von einem weiteren feinstofflichen Elementen, nicht der Intelligenz, gesprochen. Da gibt es einen Vers: Bhumir apo nalo vayu kang manu budhir evacha ahankara itiya me bina prakriti ashtada. Da heißt es auf Deutsch, dass wir einmal fünf physische, grobstoffliche Elemente haben, nämlich Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther, aus denen auch der physische Körper besteht. Und dann haben wir noch drei feinstoffliche materielle Elemente, nämlich einmal Kangmano, Manas ist der Geist, Buddhi ist die Intelligenz, ist noch etwas höher, hierarchisch angesiedelt, das wird im dritten Kapitel der Bhagavad Gita beschrieben, und dann Mano, Buddhir und dann das Ahankara, das falsche Ego. So, diese drei feinstofflichen Elemente werden aufgelistet, die sind aber noch materiell, und die Seele geht sozusagen in diese acht Elemente ein, wobei es beschrieben wird, dass die fünf grobstofflichen Elemente, also unser physischer Körper zum Zeitpunkt des Todes, den lassen wir komplett hinter uns, aber die Seele wandert in diesen feinstofflichen Körper aus Geist, Intelligenz und falschem Ego weiter in den nächsten Körper.
Somit wäre ja alles, was Bewusstsein hat, beseelt, nach deiner Definition.
Genau.
Kann man das so zusammenfassen?
Genau, also nicht nach meiner
Definition. Ja, oder nach der vedischen Definition. Ja. Deiner.
Sondern nach vedischer Definition, wir hatten darüber mal einen Aufsatz geschrieben. Es ging damals um ein sehr, sehr brisantes Thema, nämlich Abtreibung, wo wir eine Diskussion mitverfolgt haben vor 10 Jahren. Da wurde ein Medikament eingeführt, das nannte man dann die Abtreibungspille. Und mit dieser Einführung dieses Medikaments entbrannte auch erneut die öffentliche Diskussion. Und da haben wir uns dann mit diesen verschiedenen Argumenten mal beschäftigt aus ganz verschiedenen Lagern. Diese Lager gibt es auch heute noch unverändert. Da gibt es dann ein Lager, welches sagt, Leben entsteht zu dem Zeitpunkt, wo das Lebewesen anfängt, von sich selbst zu sprechen. Und andere sagen, Leben beginnt mit der Geburt. Andere sagen im 7. Monat und wiederum andere sagen gar nicht, das ist alles Illusion, es gibt gar kein Leben, das bilden wir uns nur ein. Und dann haben wir irgendwann mal gedacht, ja, wie ist denn das jetzt? Was sagen eigentlich die vedischen Schriften darüber? Und eine gute Definition, die auch Srila Prabhupada in der Bhagavad Gita hier erwähnt, da heißt es, dass die Seele, also eine Anwesenheit der Seele, dann erkennbar ist, wenn ein Wesen durch 6 Stadien hindurch geht. Das nämlich wären Geburt oder Zeugung, ein Heranwachsen, ein für eine gewisse Zeit bestehen bleiben. Dann interessant, das Wesen erzeugt Nebenprodukte, also üblicherweise, es kann auch manchmal.
Bitte?
Stoffwechsel, aber auch Nebenprodukte, also Kinder, auch genannt. Und dann die fünfte Phase wäre der langsame Zerfall. Und die 6. Phase ist dann das, was wir als Tod bezeichnen. So, wann immer wir solche 6 Stadien beobachten können, dann sagen die vedischen Schriften, hier ist Leben vorhanden und überall, wo Leben vorhanden ist, muss auch eine spirituelle Seele da sein.
Dann wird ja natürlich in der christlichen Tradition, also so sag ich jetzt mal, seit Anselm von Canterbury, das ist ein alter Philosoph in der christlichen Scholastik, in der Tradition, der hat ja dem Tier die Seele abgesprochen. Das war, glaube ich, ich weiß, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber im frühen Mittelalter.
Ist in der Bibel festgehalten.
So an der Bibel festgehalten anscheinend. Da gibt es natürlich dann auch Probleme. Es gibt inzwischen ja Kirchenväter, wir hatten ja davor auch ein bisschen darüber geredet, die das widerrufen oder dieses Argument tatsächlich jetzt auch, die sagen, Tiere sind Geschöpfe Gottes. Und ich würde gerne mal auch den Shivatma-Prabhu mal mit kurz an Bord holen. Genau zu dieser Thematik. Sind Tiere Geschöpfe Gottes? Shivatma-Prabhu
muss erstmal die Katze
machen. Lebt ja schon sehr, sehr lange mit diesem Gedanken. Und wir würden gerne mal aus seinem Munde hören, wie er sich da in dieser Hinsicht entwickelt hat. Sind denn Tiere Geschöpfe Gottes? Shivatma.
Ja, Param hat das eben sehr schön erklärt, dass wenn eine spirituelle Seele in einem Körper vorhanden ist, dann ist sie bewusst, dann hat sie Bewusstsein. Und ich glaube, dass jedes Tier, und ich glaube, ich weiß, dass jedes Tier Bewusstsein hat, sonst könnte es ja nicht leben, essen, schmecken, berühren, genießen mit den Sinnesorganen auf irgendeine Art und Weise. So, jedes Lebewesen kann nur existieren, weil es Bewusstsein hat und weil es als Kernkraftwerk in seinem Körper die spirituelle Seele besitzt. So, und die Seele, die spirituelle Seele, wir haben auch eben gehört, das Achintya Vedatattva-Prinzip von Lord Chaitanya Prabhu, ist nicht verschieden vom höchsten Herrn. Und weil der höchste Herr nicht unpersönlich ist, sondern persönlich ist, wie wir alle, sind wir, können wir daraus schlussfolgern, dass wir individuelle, spirituelle Seelen sind. So, ich habe das Glück gehabt, wunderbare Eltern zu haben. Und zwar eine Mutter, die, obwohl ich schon 53 Geburt genommen habe, es abgelehnt hat, Tiere zu töten, Tiere zu kochen oder Tiere zu essen. So, und deswegen bin ich mit diesem Bewusstsein auch aufgewachsen. So, also mit einem sehr friedfertigen Bewusstsein. Und immer wenn ich mit Menschen zu tun hatte, die die Neigung hatten, Tiere in Frage zu stellen oder sich höher zu stellen wie diese tierischen Lebewesen, habe ich damit als Kind schon ein Problem gehabt. Also ich fand die Katzen nicht nur süß oder den Hund, den Cocker Spaniel zum Drücken lieb, sondern ich wusste, jedes einzelne Tier hat ein Recht auf Leben. Und wir haben nicht das Recht, weil wir glauben, dass wir höher gestellt sind, dass wir das Recht haben, über dieses Recht des Lebens hinwegzugehen. Und diese Kinder und diese Tiere, Kinder kann man auch sagen, eben Schwangerschaftsabbruch, einfach hinwegzutöten, wegzurationalisieren, weil es uns so in den Kram passt, weil es uns so schmeckt. Also war oft ein Argument an den 68er oder den 60er Jahren, es schmeckt uns halt nicht. Deswegen haben wir das Recht, diese Tiere zu genießen, zu essen und zu töten. So, es gibt ein sehr, ich habe mal heute im Internet noch mal ein bisschen gewürfelt, und es gibt Freunde, Devotees, die jetzt aus der neuen Generation, die Leben für Leben schon auch mit diesem Bewusstsein an die Öffentlichkeit gegangen sind und darüber gesprochen, danach gelebt haben, nach den Prinzipien. Gibt es Freunde, die Devotees sind oder auch keine Devotees, die speziell für diese Tiere ein Schutzprogramm aufgebaut haben. Ja? So, und ich habe hier so ein, bevor wir eine Klasse ausgearbeitet haben, habe ich alles wieder über Bord geworfen, weil ich, wie bei Emil, einen wunderschönen Bericht gekriegt habe von einer Familie, ein Devotee, der außerhalb lebt und ein Kuhschutzprogramm aufgestellt hat. Und ich möchte euch, wenn ich darf, das mal kurz vorlesen, ja, was er geleistet hat. Also er hat radikal sein Leben verändert, indem er alles, was er vorher getan hat, über Bord geworfen hat. So, er ist einen neuen Weg gegangen, einen Weg, der sehr unbequem ist. So ist es ja leicht heute, ins Schlachthaus zu gehen oder die Wurst zu kaufen, sich tierisch zu ernähren, ohne sich Gedanken darüber zu machen, dass dieses Essen, diese Nahrung, ein Lebewesen das Leben gekostet hat, ne? Ohne zu hinterfragen, habe ich eigentlich das Recht, das zu genießen. Und die Shastras beschreiben auch sehr gut und deutlich, dass man jeder, der ein Tier tötet, der es zurecht zubereitet, der dieses Tier verkauft und der dieses Tier isst, zu sich nimmt, dass der in den darauffolgenden Leben, die er noch vor sich hat, Reaktionen drauf kriegt. So, man sagt zum Beispiel, dass, ich will euch jetzt keine Angst einjagen, sondern das nicht zu wörtlich, dass man, wenn man eine Kuh tötet oder isst, verspeist oder verkauft, dass sich da mit Profit und Geld daran bereichert, dass man so viele Borsten, wie diese Kuh auf dem Körper hat, auch als Kuhgeburt nehmen muss, um dann auch so vielfach getötet zu werden. Es ist eine grausame Vorstellung, so viele Geburten zu nehmen in einer Kuh, in einer europäischen Kuh, und so viel Tötungserfahrung zu machen und neue Leben immer wieder zu bekommen, bis man dieses Karma dann aufgelöst hat. So. Und deswegen ist das ein sehr schöner Bericht, nicht von Devotees geschrieben, sondern von einer regionalen Zeitung in Fürstenfeldbruck. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wo das liegt. Das liegt in Bayern unten. Da hatte ich mit 19 Jahren, musste ich dahin. Und ich bin gezwungen werden, zum Militär zu gehen. Damals war das noch nicht möglich zu verweigern und musste von Fall schwärmen, oben aus dem Flugzeug springen. Und da bin ich genau da gelandet, wo diese Zeitung diesen Bericht schreibt. Und ich möchte mal vorlesen. Es sind ein Devotee namens Sebastian und Maricella Bacca. So, aus Kutta-Geisering, So idyllisch grasen die Kühe auf einer saftigen Wiese. Im lichten Schatten reichlich tragende Apfelbäume. Sie können sich jeden Tag vollfressen, ohne Angst, dass der Bauer beim Erreichen eines bestimmten Schlachtgewichts den Viehhändler anruft, denn einen Schlachthof werden diese Tiere nie sehen. So, ihr Stall, in dem sie sich jederzeit unterstellen können, steht in Reichersried bei Kottesgeisering, den möglicherweise schönst gelegenen Bauernhof im ganzen Landkreis. Freier Blick auf den Ammersee, auf das Alpenpanorama. Und das Beste für die Kühe ist, sie müssen nichts mehr tun, weil sie trockengestellt sind. Also keine Milch mehr geben. Nur die Ochsen können auch nicht mehr tun, weil sie leider kastriert sind. So Happy Kuh heißt der Verein, dem die zwei Kühe und fünf Ochsen ihr Glück verdanken. Genauer gesagt, dem gelernten Maler Sebastian Becher und seine Frau Maria Baca, einer gebürtigen Peruanerin, nicht? Ich, ja? Die einen Masterabschluss im nachhaltigen Ressourcenmanagement der TU München gemacht hat. So, das Ehepaar wurde vor 2 Jahren von den Pächter des Guts Reichersried freundlich aufgenommen und wohlwollend unterstützt. Mit ihrem fast einjährigen Sohn Schrieder Jose, also sie haben noch ein Kind, eine Familie, leben sie seitdem im Wohnhaus des nördlich von Kottesgeisering gelegenen Gutes und konnten neben der Weide einen Teil eines Stalles pachten. Wir betreiben hier eine einfache Tierhaltung, bei der weder Fleisch noch Milch produziert wird, berichtet Becher. Man kann's als Hobby bezeichnen, weil wir keine Subventionen wie in der Landwirtschaft erhalten, ergänzt seine Frau. Der Vergleich mit dem Gut trifft zu, mit der Einschränkung, dass die beiden bislang nur Kühe aufgenommen haben. Für Anhänger indischen Gedankenguts liegt das auch nahe, denn Kühe genossen die besondere Wertschätzung Krishnas. Daraus leitet sich auch Bechers und Bakas Arrangement als Tierschützer ab. Vor allem Letzteres finden wir einen Bauern, von dem wir ein leidendes Tier freikaufen. Also sie kaufen die Tiere auf, damit sie auf diese grünen Wiesen wieder weiden können und dass sie ein gesundes, erhabenes Leben führen dürfen. Ne? Aufkaufen wollen, nicht auf die Nase, so Becher, der einige Jahre im indischen Klöster, dem Münchner Krishna-Tempel in Greising, die heiligen Schriften studiert hat. Denn der von den beiden geführte Verein nimmt nicht nur Tiere an, die ihnen gebracht werden, sondern rettet oft auch mit einem vierstelligen Eurobetrag einen Ochsen, rettet mit einem vierstelligen Eurobetrag einen Ochsen vor dem Metzger. Also die investieren auch viel Geld, um diesen Ochsen zu retten. Also das hat er sich zu seiner Lebensphilosophie gemacht. Das ist einfach wunderbar, nicht? So logisch, dass die Happy Kuhs indische Namen erhalten. Yashoda, Raghu, Virya, Shromani, Bhumi und Bhima sind im Internet unter www.happykuh.de. So, ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung, weil erst werde ich ein ganz liebenswerter Mensch. Einzeln porträtiert. Logisch auch, dass die Familie nicht nur vegetarisch, sondern seit 2 Jahren auch vegan lebt. Wir wissen von unserem Freund Klaus, der lebt auch ohne Milchprodukte. Also hält er schon, wie viele Jahre, Klaus, hast du da?
Über 25.
25 Jahre lebst du schon vegan, ne? Also ganz ernsthafter Freund, der das wirklich auch seit 25 Jahren schon praktiziert. Also wenn einer Wissen und Erfahrung darüber haben möchte, Klaus kann da wirklich sehr viel rüberbringen. Wir haben einige Zeit im Milchviehbetrieb geholfen und möchten mit unserem Projekt aufklären, wie viel Leid hinter einem Glas Milch steckt, sagte Sebastian Becher. So, dann schreiben Sie nochmal, dass Sie eine neue Hofstelle suchen, weil irgendwann mal sagen dann die Landwirte, oh, das schadet mein Business, was du hier machst. Denn ich muss ja auch sehen, dass ich weiterkomme. Und wenn jetzt schon die lokale Presse kommt, über dich berichtet, dann wird es für uns sehr schwer, die konventionelle Landwirtschaftsform, so wie wir sie seit 30, 40 Jahren durch die WEG praktizieren, weiterzumachen. So, und es gibt es Menschen, die sagen so, die radikal sagen, ich steige aus. So, da komme ich auf, wir hatten vorhin am Telefon hatte ich das Gespräch zwischen Nils Bravo und Param ein bisschen mitgekriegt. Und da sagte Nils Bravo zu Param, ich wünschte mir, dass es bei euch ein bisschen radikaler zugeht. So hatte ich das verstanden. Muss nicht ganz so in der Form bleiben. So, nicht? Und manchmal gebe ich Ihnen sogar recht. Ich weiß, ich war in den 70er Jahren, wir waren sehr radikale Atomkraftgegner. Ich war auch über viel bei den Demos und auch als die SS-20 eingeführt worden sind. Und ich habe gemerkt, dass dieser Weg damals, als ich jung war, war passend zu mir, zu meiner Gemütsstimmung. Aber später habe ich dann gemerkt, er führt nicht zum Erfolg. Auf Dauer letzten Endes nicht. Also politische Radikalität kann uns nicht weiterhelfen, wenn wir wirklich einen Tierschutz betreiben wollen, sondern es ist der Weg, den ihr heute beschritten habt, durch die Philosophie, die ihr erklärt und gedeutet habt. Das ist der Weg über Wissen, über Jnana. Können wir die Menschen davon überzeugen, dass auch Tiere eine Seele haben. Als ich vor 2 Jahren, oder möchte ich mitschließen, in Vrindavan war, das ist ein sehr heiliger Ort, wo die Mönche immer wieder hinfliegen, um 4 Wochen in Meditation zu beten, zu Krishna, Entsagung auf sich zu nehmen und die heiligen Pilgerstätten zu besuchen. Da war ich sehr traurig, weil ich bin aus Deutschland rausgeflogen mit den Bildern im Kopf, dass seit 30, 40, seitdem ich lebe eigentlich, so viele Tiere umgebracht und getötet werden. Und ich habe meine Arbeit hinterfragt, meine Arbeit der 30, 40, 50, 60 Jahre, ob das überhaupt einen Sinn macht. Ne? Denn ich sehe an der Basis, ich sehe keinen Erfolg. Keinen großen Erfolg, kein großes Ergebnis, dass die Menschen vernünftig werden und aufhören, die Tiere umzubringen und zu töten und sich ihre Gaumenfreuden zu erfreuen. Ne? Und dann stand ich an der Yamuna, so ganz unschuldig, damals, vor 2 Jahren, und habe Krishna mein Leid vorgetragen. Das hat mich sehr belastet, ich war sehr, sehr traurig. Und der Krishna hat mich dann feinstofflich umarmt und in die Arme genommen und sagte, Shripadma, es ist doch schon was in die Wege geleitet. Du siehst es bloß nicht. Und dein Leben ist so klein und so kurz und so unbedeutend, dass du das gar nicht in der Gesamtheit erfassen kannst. Und Krishna hatte recht, es war wirklich so. Nicht? Und er sagte mir, aber Shripadma, guck dich hier in Vrindavan um. Es war damals sehr schön grün, es hat alles geblüht, Rosen, es war nicht so vertrocknet alles. So, das ist dein Zuhause. Wenn du weitermachst in dieser Entsagung und dich weiterhin gibst bis am Ende deines Lebens, dann gehst du zurück in die spirituelle Welt. So, wir müssen nicht vollkommen sein. Wir müssen nicht in jeder Beziehung die höchste Ebene von Transzendenz jetzt erreicht haben. Krishna nimmt uns nachher, wenn wir uns einfach an diese Lebensprinzipien halten und die Tiere respektieren, dass sie auch ein Recht auf Leben haben, dass es spirituelle Sinn nimmt Krishna uns, wenn wir das Leben konsequent durchleben, nimmt er uns und führt uns zurück nach Hause zu Gott. Auch wenn diese 80 Jahre manchmal sehr anstrengend sind, die wir hier zu leben haben oder die wir hier zu fristen haben. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Hare Krishna.
Ja, vielen Dank für deine erleuchtenden Worte. Machen wir gleich mal. Gut, dann würde ich nämlich, ich fand das nämlich sehr interessant, nämlich zum Thema Lebewesen. Wir gehen vielleicht kurz nochmal, ich frage noch den Param Shreya vielleicht mal so eine Frage und dann können wir vielleicht mal ins Plenum gehen, wenn das okay ist, oder war das jetzt direkt dazu?
Nee, ich wollte mal, ich war mal.
Naja, jedenfalls waren das sehr erleuchtende Worte von dir, Shivatma Fahu, war sehr gut, fand ich sehr gut. Und auch mal so dieses Mitgefühl den Lebewesen gegenüber hast du jetzt angesprochen. Und wir waren ja auch immer noch bei dem Thema, ob dann Tiere eine Seele haben. Und selbst, also wir haben ja in unserer westlichen Tradition ja inzwischen ja so ein Bewusstsein entwickelt, auch durch christliche Werte fundiert, dass sie keine Seele haben, sondern dass wir sie uns sozusagen als Gegenstände, sage ich jetzt mal, als Gegenstände benutzen können. Aber selbst wenn man so ein Bewusstsein hat und sagt, das ist ja so ein, das nennt sich auch utilitaristischer Gedanke, wir wollen das größtmögliche Glück aller Lebewesen produzieren, selbst wenn man diesen Gedanken hat, dann muss man sich doch aber auch fragen, was ist denn ein Lebewesen? Und da gibt es in der Psychologie, und wo beginnt denn überhaupt Bewusstsein? Da gibt es ein ganz interessantes Experiment, was man dann immer macht. Man stellt dann einen Spiegel auf und guckt, wie das Lebewesen dazu reagiert. Wann kriegt ein Lebewesen selbst Bewusstsein? Wann versteht es, das Spiegelbild da vorne, das bin ich? Und da gab es dann Experimente und da wurde dann festgestellt, zum Beispiel in Amerika, da gab es dann ein paar sehr intelligente Affen, mit denen man diese Experimente gemacht hat. Und es kam heraus, dass diese Affen Selbstbewusstsein haben. Sie haben irgendwann verstanden, dass dieses Spiegelbild ich bin, sozusagen. Ne? Dann muss man sich wiederum fragen, selbst wenn man nicht daran glaubt, dass die Seele, dass Tiere eine Seele haben, wo beginnt es dann? Wann darf ich denn jedem etwas töten? Zu meinem, ich sage jetzt mal Lustprinzip, aus einem Lustprinzip heraus. Wie verhält es sich dann, wenn zum Beispiel ein Affe Selbstbewusstsein hat, zu meinem Kleinkind, welches das noch nicht hat? Ist ein Kleinkind deswegen kein Lebewesen? Oder zum Beispiel auch behinderte Menschen oder Menschen, die ein Handicap haben oder ein IQ von 60 und auch kein Selbstbewusstsein in dem Sinne entwickeln können, ist es ein Lebewesen oder nicht? Da sind wir natürlich an einem ethischen, also eine ethische Grenzdiskussion, die wir hier führen. Und da würde ich dich mal gerne mal befragen wollen, Parm Shreya, was ist denn ein Lebewesen? Oder was sagen die Veden dazu, zu diesem Thema?
Was auch beschrieben wird in den Veden ist, dass das Symptom der Seele oder des Lebewesens Wünsche sind, Wunsch. Das heißt, eine Heizung, wenn wir die Heizung fragen, möchtest du Cola oder Milch oder einen heißen Tee? Dann steht die Heizung dort und weiß, hat keinerlei Wünsche. Das heißt, alles, was keinen Wunsch äußert, da können wir mit Sicherheit sagen, da ist auch kein Leben, da ist auch keine Seele.
Rein wissenschaftlich nennt sich das Reizaufnahme und Antwort.
Reizaufnahme
und Antwort.
Und Antwort. Genau, also wenn wir sowas nicht vorfinden.
Genau, kein Reiz, also die Heizung erreicht keinen Reiz. Die wird
genau. Und wenn ich jetzt mit dem Messer auf die Heizung losgehe, dann würdet ihr sagen, ja, der Parm Shreya ist ein bisschen. Wenn er das nochmal macht, dann müssen wir leider diese Telefonnummer wählen. Aber keiner von uns hätte jetzt großes Mitleid mit der Heizung. Ich würde sagen, Mensch, diese Heizung hat doch auch Rechte und hat doch auch. Also das, bei Tieren sieht das wieder anders aus. Oft sagen die Eltern, mir wurde das auch gesagt, wir hatten so einen Nachbarsjunge, der fing an, Ameisen in einer Blechdose zu sammeln und da Benzin reinzuträufeln. Und als mein Vater das gesehen hat, hat er mir gesagt, du machst sowas bitte nicht, sonst kriegst du mit mir großen Ärger. Das heißt, in unserer Kultur oder im Menschen selbst ist immer noch mehr oder weniger ein Gefühl dafür vorhanden, dass man Wesen, die Leben veräußern, die Lebenssymptome äußern, zu denen auch Ameisen gehören, dass man denen kein Leid zufügen darf. Und vielleicht, um diese Kurve gerade zu lenken. Es ging ja um die christliche Tradition, aus der wir ja auch viele Werte übernommen haben, bewusst oder unbewusst. Und da haben wir uns auch die Frage gestellt, wie ist das denn jetzt? Ist das in der katholischen Kirche jetzt mal als Beispiel, ist da überhaupt keine Vorstellung davon, dass Tiere wirklich eine Seele haben? Ist es wirklich so, wie dieser Anselm von Canterbury propagiert hat, dass das einfach nur wie eine Heizung, dass Tiere wie eine Heizung zu betrachten sind? Und bei einer Recherche stellten wir überrascht fest, dass zum Beispiel der letzte Papst, Johannes Paul II., der sagte auf einer Generalaudienz in den 80er Jahren, sagt er also öffentlich, dass auch Tiere Geschöpfe Gottes seien. Ein Biograf, ein Journalist namens Andreas Englisch, der praktisch mit dem Papst Johannes Paul II. Auf Schritt und Tritt zusammen war, um über ihn zu berichten, der beschreibt in seiner Biografie: Die Sätze des Papstes ließen den Schluss zu, dass auch Tiere eine Seele haben und auf einen Platz im Paradies hoffen können. Die Schlagzeile der Bild-Zeitung, auch Hunde kommen in den Himmel, spülte eine wahre Flut von Briefen in meine Redaktion, in denen Tierliebhaber, deren Vierbeiner gerade gestorben waren, mir mitteilten, wie dankbar sie dem Papst dafür seien, dass er endlich den Mut gefasst hätte, dieses Tabuthema anzusprechen. So viel zu Papst Johannes Paul II.
Aber leider macht das Christentum ja vom Katholizismus leider nicht halt. Dann gibt es ja noch mehrere Gruppierungen, zum Beispiel die Zeugen Jehovas, die laden bloß auf ihren Posten. Also.
Genau, also da gibt es noch ganz andere christliche Versionen. Aber wo wir gerade beim Katholizismus sind, wie sieht es beim gegenwärtigen Papst aus? Diese Frage hatten wir uns dann auch gestellt. Und überraschenderweise antwortete er auf die Frage, wie es denn mit den Rechten gegenüber Tieren, wie das da zu betrachten sei, antwortete er: Das ist eine sehr ernste Frage. Jedenfalls sieht man, so Benedikt XVI., dass sie uns auch zu Hut gegeben sind, dass wir mit ihnen nicht beliebig umgehen dürfen. Auch Tiere sind Geschöpfe Gottes, also er folgt den Fußspuren des Vorgängers. Freilich, die Art von industrieller Verwendung, indem man Gänse so züchtet, dass sie eine möglichst große Leber haben, oder Hühner so kaserniert, dass sie zu Karikaturen von Tieren werden, diese Degradierung der Lebendigen zur Ware scheint mir tatsächlich dem Zueinander von Mensch und Tier zu widersprechen, das durch die Bibel durchscheint. So, hier sieht man, finde ich, ganz eindeutig, dass selbst im katholischen Verständnis doch ein sehr starkes Bild davon existiert, dass auch Tiere Geschöpfe Gottes sind, dass sie leben, dass sie Gefühle und Empfindungen haben und auch, wie Andreas Englisch dann sagt, der langjährige Biograf, dass man darauf schlussfolgern kann, er ist selber überzeugter Katholik, dass Tiere eine Seele haben. Natürlich könnte man jetzt noch die ganzen anderen christlichen Ausrichtung hier.
Es gibt ein tolles Buch, heißt Tiere essen. Kann ich jedem empfehlen.
Wie heißt es?
Tiere essen.
Keen Jonathan.
Das ist wirklich klasse. Also für jeden, der irgendein Problem hat mit Vegetarismus, Tiere essen.
Aber vielleicht sollten wir mal kurz hören, ein bisschen Feedback oder?
Genau.
Würde es schon mal interessieren, wie ihr das seht, ob Tiere eine Seele haben oder nicht.
Ich habe mitgekriegt, wie ein Schwein geschlachtet worden ist. Mit 5, 6, 7 Jahren. Und weißt du, dass Tiere eine Seele haben? Kann ich gar nicht in Wort. Ich habe es gemerkt. Ja, ich habe 5, 6, 7, weiß ich nicht mehr genau. Unglaublicher Moment. Da kriegt man das wirklich mit. Wie gesagt, das kann man eigentlich gar nicht in Wort fassen. Aber seitdem weiß ich, dass Tiere eine Seele haben. Also noch fast 20 Jahre gehört, bis ich Vegetarier geworden bin. So ist das halt.
Bhakti Club. Podcast. Weitere Infos auf www.sebhakticlub.de.